ARD.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hey, ich bin's, Tim. Und die Folge, die beginnt mit einer Frage, die alle kennen, die schon mal jemanden mit kleinen Kindern besucht haben.
Ich hoffe, die Kinder schlafen nicht, wenn ich jetzt klingel. Ich versuch's einfach. Hallo, hier ist Tim.
Hallo,
Theresa.
Vorderhaus, vierter Stock, ja?
Vierter Stock, alles klar. Nö, das kriege ich hin, danke schön. Wahnsinn, die wohnen wirklich im vierten Stock. Boah, und das alles hier mit den kleinen Kindern hoch. Halleluja. Das Treppenhaus hört gar nicht auf. Hallo, hey. Gott, ich bin fix und fertig, ey. Und ihr geht das immer mit den Kindern hoch. Hallo. Hallo, hallo.
Vierter Stock in Berlin-Friedrichshain. Zwei-Zimmer-Wohnung. Da leben Theresa, ihr Partner Ernest, den aber alle Nana nennen, mit ihren einjährigen Drillingen Zoe und Sola. Zu den Drillingen gehört auch Sarah. Sie ist ebenfalls fester Bestandteil der Familie, aber Sarah lebt hier nicht, denn sie ist kurz nach der Geburt gestorben. Vielleicht kennt ihr die Familie ja auch schon, denn es gibt eine Doku über sie. Zwei von dreien Berliner Drillinge und ihr schwerer Start ins Leben findet ihr natürlich in der ARD-Mediathek. Und den Link, den habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Jetzt stelle ich euch aber noch kurz Matteo vor. Das ist der 13-jährige Sohn von Theresa aus einer früheren Verbindung. Und Stichwort Verbindung, die haben Matteo und ich auch sofort.
Was zockst du?
Naja, Rocket League, Fortnite, ja, noch ein paar andere Games, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißen.
Minecraft.
Genau. Ich wollte gerade sagen, Minecraft.
Würde ich gerne spielen, aber ich würde es mir lieber erstmal runterladen. Ja, runterladen, genau. Naja.
Schneiden wir raus. Egal. Okay. Aber ich mag, wie du denkst, wir haben den gleichen Humor, Matteo.
Runterladen.
Ja, Pubertät-Humor, damit kriegt man mich bis heute. Also, Matteo, Theresa, Nana und ihre Töchter, ihr habt vielleicht auch gerade gedacht, das sind eine Menge Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und darum wird hier auch kein Millimeter Platz verschenkt. Matteo schläft im Hochbett, unten daneben seine kleinen Schwestern.
Wir haben das alles sehr gut ausgenutzt. Ne? Hier hinten dann die Schlafecke. Ist auch wie, als hätten wir es damals gedacht. Ne? Es hat wirklich
passt genau rein in die Ecke, die Kinderbetten.
Auf den Millimeter, genau. Ja. Ne? Also dachte ich auch so, was ist das schon wieder für ein Zufall, ne?
Das heißt aber, wenn die nachts aufwachen, dann kriegst du das mit.
Aber ich darf hier nicht mehr runtergehen, ne, weil ich die anscheinend zu viel wach mache.
Ach so.
Ja, Matteo ist sehr fürsorglich. Und manchmal versieht er, dass er selbst auch noch ein Kind ist. Ja. Und dass das ja meine Aufgabe ist, mich um die Kinder nachts zu kümmern vor allem.
Ich bin happy, dass Matteo so ein guter, großer Bruder ist. Denn die beiden schlafen nicht, so wie es ja anfangs meine Sorge war. Im Gegenteil, sie sind putzmunter. Und Matteo hat angeboten, im Kinderzimmer auf seine Schwestern aufzupassen, damit ich mich mit Theresa und Nana in Ruhe unterhalten kann. Ganz schön viel Verantwortung für einen 13-jährigen Jungen, finde ich. Aber Matteo, der traut sich das locker zu. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Matteo besonders fürsorglich ist und verantwortungsbewusster als andere Kinder in der Pubertät. Denn neben dem Hochbett stehen halt nur zwei Kinderbetten, nicht drei. In dieser Folge geht es heute um die Gleichzeitigkeit von Gefühlen, die Freude über doppelten Nachwuchs, aber auch die Trauer in der Familie, weil ein Kind gestorben ist. Theresa und Nana wollen mir und euch davon erzählen, weil sie glauben, dass indem sie ihre Erfahrungen teilen, anderen Menschen in ähnlichen Situationen Kraft gegeben wird und das Gefühl, ihr seid nicht allein. Aber wenn für euch das Thema zu schwer ist, ey, voll okay, dann hört vielleicht die Folge besser nicht oder nur in kleinen Happen und nicht gleich am Stück. Nanas und Theresas Reise beginnt 2023 mit Tinder. Nana, der ist gerade aus Ghana für sein Studium nach Berlin gezogen und in der App, da schreibt er Theresa an und die antwortet erstmal nicht.
Ich war wirklich busy gewesen, 2 Wochen. Ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und dann hat er glücklicherweise nochmal geschrieben und dann fiel es mir so, ich war beim Aldi an der Kasse. Und dann dachte ich so,
Da musst du jetzt antworten, ja. Weil das war voll unhöflich von mir. Da habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt gerade am Aldi an der Kasse. Ich kann gerade auch nicht. Ich war beschäftigt. Lass uns heute Abend schreiben. Und dann haben wir am Abend dann geschrieben und dann auch nicht mehr aufgehört zu schreiben.
Yeah. And then we met at the a restaurant just around here. And immediately we realized that we matched.
Yeah. It was the like love on the first gaze. Yeah.
Tatsächlich. Also ihr wart dann in dem Restaurant, wo ihr euch das erste Mal getroffen habt und habt beide gleich gemerkt.
Ja, wir wussten, wir haben uns noch am Abend abgemeldet überall. Yeah.
Am Abend habt ihr euch noch auf allen Plattformen. Ach, das ist richtig schön. Das ist voll.
Yeah. It was great. And then after that we took a walk. And then just the following day we wanted to see each other again. So we realized that there is something to this.
Yeah.
So we just kept on.
Ja, von dem Tag an haben wir uns jeden Tag gesehen. Also vom ersten Date dann jeden Tag.
And now we are here.
Wie ging es dann weiter? Wann seid ihr zusammengezogen und so? Ging das dann auch alles irgendwie ruckzuck? Like when did you move together? And
oh, almost 2 years now.
Yeah, but we moved in like. Also
in June?
Nicht ganz. Also erst im Januar dann da drauf. Wir sind im September zusammengekommen und im Januar drauf, Januar 25, ist er für 2 Monate nach Ghana gegangen.
Yeah. Along the way, I had to go to Ghana. So immediately I came back and we moved together.
Yeah.
That was in March. March.
Genau. Also er hat sein Zimmer.
Also Ghana ist dein Mutterland.
Ja.
Ja.
Genau. Er hat dann schon, bevor er nach Ghana ist, sein Zimmer dann schon aufgegeben und ist dann schon zu mir. Also hat schon die Sachen hier untergestellt und dann, als er wieder kam, ist er dann völlig eingezogen.
Und als ihr euch kennengelernt habt, wart ihr beide schon Eltern? Also ihr habt jeweils ein Kind aus einer Verbindung davor. War das zwischen euch irgendwie früh Thema, dass ihr gemeinsam Kinder haben wollt?
Yeah.
Also. Was it something you discussed that you want to have kids together?
Yeah. We knew that we most of the things that we talked about, it was mutual. I wanted it. She wanted it. Yeah. I wanted a baby because I had a son, and she also have a son, and then.
Ja, und Matteo hat ja auch schon ein gewisses Alter also gehabt, als wir uns auch kennengelernt haben, und für mich. Bei Frauen rennt nun mal die Zeit. Ich war 37, 36, als war 36 jetzt. Ja, 36, als wir uns kennengelernt haben. Und da war dann einfach für uns, also ich habe da ziemlich schnell auch gesagt, das müssen wir bald erledigen.
Sonst. Erster Abend Tinder-Profil gelöscht, zweiter Abend, okay, Babys, let's go.
So schnell jetzt nicht. Aber es war schon klar, das war etwas, wo wir gesagt haben, wir wollen Familie, wir wollen das auch nochmal zusammen haben. Und dann habe ich gesagt, auch so ewig, also 2-3 Jahre können wir damit jetzt auch nicht warten. Wenn es passiert, passiert es, genau.
Ja, what happens, happens.
Kurz zur Verständigung, Nana versteht Deutsch ganz okay, aber Theresa und er sprechen Englisch miteinander und auch bei seinen Antworten, da fühlt er sich mit Englisch wohler. Ich habe versucht, das, was er sagt, dann immer direkt zu übersetzen, damit hier die Folge nicht klingt wie so eine Wetten-Das-Sendung, wenn dann damals irgendwelche internationalen Stars von so einer monotonen Stimme nachgesprochen wurden. Theresa ist dann auch relativ schnell schwanger geworden. Allerdings sind sie die ersten 12 Wochen von einer ganz normalen Schwangerschaft ausgegangen und dann kam der Samstagabend, August 2024. Eigentlich hatten sich Theresa und Nana gerade so ein bisschen über einen IKEA-Einkauf gestritten und hatten gerade nicht so richtig Bock, miteinander zu sprechen. Aber Theresa, die hatte so ein komisches Gefühl im Bauch und auch ein bisschen Blutungen. Und darum sind sie dann noch abends ins Krankenhaus, um das abklären zu lassen.
Die Ärztin setzte dann halt an und meinte, und als sie den Ultraschall angesetzt hat, habe ich sofort 2 Fruchthöhlen mit 2 Köpfen gesehen. Mhm. Und ich war so, sind das 2? Und dann, dann hat er sich sofort umgedreht und da war er ganz ohr.
Gar nicht mehr bockig.
Gar nicht mehr bockig. Ja. Und dann war das so, sind das 2? Und sie so, nein, ja, dann sie so, ja, ja, wusstet ihr das nicht? Ich so, na, sehe ich aus, als würde ich das wissen. Und ja, und dann stand er dann neben mir, hat sie auch gesagt, er kann jetzt auch dazukommen, ne? Und dann meinte die Ärztin so, irgendwas ist da noch. Und dann ist sie noch weiter rein und dann, guck mal, da ist noch eins.
That was crazy. It was crazy.
Weil das ist ja wirklich, also Drillinge und dann auf einem natürlichen Wege, also eben nicht durch künstliche Befruchtung. Ich habe die Zahl vergessen, ich habe sie eigentlich mir merken wollen.
1 zu 72.000 ist das.
1 zu 72.000. Und gibt es das in euren Familien, gibt es da schon Zwillinge oder so?
Gar nicht. Aber diese 1 zu 72.000 hat auch die künstlichen Befruchtungen vor allem drin. Also ich glaube, bei der natürlichen Empfängnis ist das noch die Zahl noch
viel größer. Noch viel geringer.
Ja, nee, und es gibt tatsächlich auf beiden Seiten, also weder in meiner Familie noch in seiner Familie gibt es Zwillinge oder Mehrlinge. Und deswegen war das so, also ich hätte damit auch nie gerechnet, weil warum auch, ne?
Ja.
Nana, wie war das für dich? Also wahrscheinlich der Streit war dann schnell vergessen.
Ja.
Und was hat überwogen? Like, were you shocked? Schock. Or was it more like, were you happy about it?
Also, no.
Warst du fröhlich oder that schockiert? Was just,
it's something that you can't really
describe.
Yeah, of course. Because already we were just having an argument and blah, blah. So we went inside and then she was like, oh, there are two. So then, three? So we walked all the way from the hospital back home and we came home around 4:30 or something. We couldn't sleep.
Yeah, we were so...
thinking about it. Wow, how is this possible? Like,
we went
also
from...
völlig, völlig total. Durch den Wind.
Also er ist auch... jeden
konnte gar nicht schlafen.
Nee.
No,
und
no.
Wir sind auch, wir sind vom Krankenhaus nach Hause gelaufen und jedem, den er, es war mitten in der Nacht, ne? Samstag mitten in der Nacht, jeden, den er getroffen hat auf dem Weg nach Hause, hatte, wir kriegen drei Kinder.
Wildfremde Leute, you told them, hey,
everybody on the street, hey, we have three.
Yeah.
And then some will say,
triplet dad.
Yeah. And then somebody says, oh, congratulations. Oh, congratulations. Like three, man.
Also es war ein Wechselbad der Gefühle tatsächlich. Ne? Man hat sich auf der einen Seite total gefreut, war richtig stolz.
Ja.
Ich glaube, das war schon ein Schockzustand, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, dann so später kam dann erst so, oh Gott, wir kriegen drei Kinder. Oh Gott, wie machen wir das finanziell? Oh Gott, wie machen wir... Ne, da kamen dann auch ein paar Sorgen mit dazu. Aber man ist wirklich auch... Was vor allem die ersten Tage war, wir haben immer wieder, also einfach nur schallend gelacht. Das war wie, das ist doch Banane, kann doch nicht sein. Ne? Und dann aber auch wieder bitterlich geweint im nächsten Moment. Und es war wirklich so ein Hin und Her. Aber da war eine ganz, ganz große Freude innen drin, die immer mehr und mehr gewachsen ist. Und dann eigentlich war man nur noch so, oh, wir kriegen Drillinge, wie toll.
Für mich ist das so ein bisschen so die Überschrift, die über eurer Beziehung oder eurem Elternsein steht, ist so diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen, die ihr da ja schon erlebt habt und die ihr dann später, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, dann mit Sarah und so nochmal auf eine ganz andere Art erlebt hat. Also diese Gleichzeitigkeit von Freude und Trauer oder jetzt bei der Nachricht, wir kriegen Drillinge, ist vielleicht keine Trauer, aber so eine Sorge und oh Gott, wie kriegen wir das alles hin? Ja. Und bei euch, also das kennen ja alle Eltern, diesen Gefühlscocktail, aber der ist bei euch von Anfang an irgendwie mal 1000 gewesen. Ja.
Und immer alles gleichzeitig da, ne? Immer alles zu also große Gefühle, entgegengesetzte Gefühle, immer irgendwie zur gleichen Zeit da. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich... Ja, also es war von Anfang an eine ziemlich wilde Reise und ist ja auch immer noch nicht vorbei.
Ja, das Gefühl kenne ich, diese wilde Reise, die irgendwie nie enden will. So kommt mir mein Elternsein auch oft vor, weil ständig ist irgendwas anders als geplant und ich muss meine Pläne wieder über Bord werfen. Und auch wenn Elternsein kein Wettbewerb ist, ey, ich gebe gerne zu, die Reise von Theresa und Nana ist circa 30 Mal wilder als meine. Und die Reise von den beiden ist auch erstmal richtig, richtig gut. Die beiden haben sich an den Gedanken gewöhnt, Drillingseltern zu werden und die Kinder haben sich gut entwickelt. Theresas Bauch ist inzwischen riesig.
Ich meine, es war 6. Monat, als die gekommen sind und ich sah aus wie im 11. aber ich habe insgesamt die Schwangerschaft als sehr schön empfunden und hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie platt bin oder irgendwie nichts machen kann oder nur Schmerzen hatte oder überhaupt nicht. Also ich fand sie eigentlich bis dahin immer gut. Ich habe mich gefreut, dass ich alle, also ich wurde natürlich dann auch sehr engmaschig kontrolliert. Ich habe mich gefreut, dass ich alle 2 Wochen ein schickes Bild von meinen Kindern bekommen habe. Ja.
So, und hier machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung, denn Sola und Zoe, die haben nicht mehr so Bock, im Nebenzimmer bei ihrem Bruder zu chillen und kommen zu uns rübergekrabbelt. Also, wenn ihr gleich mal Kindergeräusche hört, braucht nicht gleich aufspringen, keine Angst, es sind wahrscheinlich nicht eure Kinder. Die Aufnahmesituation, die wurde kurz, naja, unübersichtlich, aber hey, mit unübersichtlichen Situationen umgehen, das ist ja quasi meine Kernkompetenz als Vater von 2 Kindern. Und ich nutze die kurze Pause für eine Empfehlung, denn vielleicht habt ihr ja Lust, mal live bei uns dabei zu sein. Am 10. Mai sind wir Eltern ohne Filter auf der Bühne beim ARD Sounds Festival in Nürnberg und Katrin, die durfte ja letzte Woche noch nichts verraten, wer mit uns auf der Bühne sein wird, aber ich darf es jetzt endlich sagen, wer es ist, Julia Knörnschild. Wenn ihr auch bis über beide Ohren in der Elternbubble drin hängt, dann kennt ihr sie eh. Falls nicht, solltet ihr sie auf jeden Fall kennenlernen. Julia ist Podcasterin, Autorin und seit kurzem auch Comedienne und spricht auf Insta mit viel Offenheit, nicht nur, aber auch über Mutterschaft. Wir wollen gemeinsam mit meiner Hostkollegin Katrin auf der Bühne drüber reden, wie viel Humor man im Elternalltag braucht und welche Momente euch zum Lachen gebracht haben. So wie ja zum Beispiel auch eine Drillingsschwangerschaft. Und jetzt zurück zu Theresa und Nana. Wir haben nämlich überlegt, wie wir es hinbekommen, dass ich trotzdem noch meine Fragen stellen kann. Und wir entscheiden uns für das Wechselmodell. Also einer schaut nach den Kids, die jetzt wirklich immer neugieriger durch die Wohnung krabbeln. Und der andere hat Zeit für mich. Die habe ich erstmal mit Theresa, denn wir waren ja noch bei ihrer Schwangerschaft. Erstmal ist da auch alles supi. Aber dann, ab circa Mitte der Schwangerschaft, gibt es Komplikationen. Sarah und Sola, die teilen sich eine Plazenta und das führt dazu, dass ein Kind mit zu viel Blut versorgt wird und das andere mit zu wenig. FFTS, also fetofetales Transfusionssyndrom, nennt man diese Komplikation. Die Kinder, die werden noch im Mutterleib operiert, leider ohne Erfolg. Und darum bleibt nur die Option, die Kinder früher zu holen. Theresa, die hat ja gerade schon gesagt, im 6. Monat, genauer in der 27. Schwangerschaftswoche, kamen Zoe, Sola und Sarah zur Welt.
Klar, die Frühgeburt kam mit anderen Risiken, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich war damals, weiß nicht, ob es naiv war oder einfach, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die Kinder, also für mich war auch im Ohr, ab der 24. Woche sind die Kinder überlebensfähig.
Ja.
Aber das heißt ja nicht garantiert überlebensfähig. Aber für mich war das irgendwie, die sind überlebensfähig, da wird schon alles gut. Ne? Mhm. So wie ich auch an die Drillingsschwangerschaft rangegangen bin. Ach ja, ich trage die jetzt aus, 30 Wochen und dann ist gut.
So ein bisschen mit so einem romantischen, ja, Gedanken.
Ja, total. Dass da
der
aber
eigentlich
ganz
auch
viel,
voll gut ist, ja. Wo man ja immer denkt, den will man ja auch keinem ausreden.
Nee, und auch so, aber so positiv da auch ranzugehen, hat natürlich auch was Gutes. Ne? Aber ich habe ganz viele Sachen eben dadurch auch nicht auf dem Schirm gehabt. Genauso wie eben mit der Frühgeburt hatte ich auch damit. Hatte ich gedacht, ja, wir holen die jetzt und dann sind wir ein paar Wochen im Krankenhaus und dann wird alles schön. Wir gehen nach Hause. Dass da aber natürlich andere Risiken mitkommen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und deswegen war das auch, glaube ich, so ein totaler Schock, als Sarah dann krank geworden ist, für mich. Und Nana hat da ja noch weniger dran gedacht. Also es war wirklich, wir dachten, alles wird gut.
Ich habe dein WhatsApp-Bild, ist ein Bild, wo du alle 3 auf hier liegen hast.
Ja.
Was war das für ein Gefühl, so das erste Mal als Drillingsmama?
Also tatsächlich ist dieses Bild sehr spät entstanden. Ich hatte das erste Mal alle 3 Kinder im Arm, da wussten wir schon, dass Sarah sterben wird. Also das war das, und auch nur, weil ich den großen Wunsch geäußert hatte. Das war vorher auch medizinisch einfach nicht möglich, weil wir im Raum waren die so angelegt und die haben ja so viele Kabel und Schläuche und alles Mögliche.
Dadurch, dass es Frühgeburten sind.
Genau. Man kann die gar nicht, also man hat einen recht eingeschränkten Bewegungsraum. Ne? Man legt sich meistens zum Kuscheln dann immer neben den Inkubator und dann werden die aus dem Inkubator auf die Brust gelegt. Und
das ist da, dieses Gerät, woran
genau, dieses Wärmebettchen. Genau, das Wärmebettchen. Das
Mutterleib dann noch ersetzt.
Richtig, genau. Und ja, sehr viel weiter weg kommen die von diesem Bettchen gar nicht. Und wir hatten einen ziemlich großen Raum und lagen, also zwei Kinder lagen auf der einen Seite und ein Kind lag auf der anderen Seite. Man hätte die also gar nicht zusammenlegen können. Genau, und dann damals, also da war die OP auch schon von Sarah gewesen und das war von mir ein großer Herzenswunsch. Ich habe gesagt, ich möchte einmal alle meine Kinder im Arm halten. Und das haben die mir dann erfüllt. Ja, und haben die dann alles so verschoben, dass es dann irgendwie geklappt hat. Und so hab ich dann alle meine Kinder auf den Arm nehmen können. Und das Gefühl war ein überwältigendes. Also ich war so stolz, meine drei Kinder im Arm zu haben. Ich war stolz, Drillingsmama zu sein. Aber gleichzeitig wusste ich, das ist das letzte Mal, dass ich das haben werde, weil Sarah sterben wird.
Wir können jederzeit, wenn du eine Pause brauchst und so, sag wirklich bitte Bescheid. Und also ist mir auch wirklich wichtig zu sagen, auch wenn du merkst, dass ich vielleicht Fragen stelle, die dir jetzt gerade zu nahe gehen oder so, dann, also du musst auch gar nicht alles beantworten und kannst das.
Ja.
Du hast jetzt schon gesagt, Sarah wurde dann operiert. Wie kurz nach der Geburt hat sich dann herausgestellt, dass sie ums Überleben kämpft?
Also, 4 Wochen lang war eigentlich alles wunderbar. Also Frühchen haben immer so ihre Wehwehchen. Und genau, Sarah war auch am Anfang schon relativ zeitig, hatte die schon mal eine Infektion gehabt. Da wurde sie mit Antibiotika behandelt. Das war dann nach einer Woche war das wieder okay. Und deswegen hatte ich mir damals, als sie dann diese Infektion bekommen hatte, die dann so dramatisch wurde, mir wurde das frühmorgens gesagt, die hat eine Infektion. Wir haben jetzt mal vorsichtshalber ein Antibiotikum angesetzt. Sie wird jetzt wieder mit Antibiotika versorgt. Habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil sie hatte das ja schon. Und ich dachte, ja gut, okay, Antibiotika wird das schon regeln. Ne? Und dann wurde das aber sehr schnell sehr dramatisch. Also es ging los um 17 Uhr ungefähr. Und um 21 Uhr wurden dann schon die Kinderchirurgen hinzugezogen. Und dann hatten sie, also auch war der Bauch schon unglaublich gebläht und so Adern durchzogen. Und da hat man schon gesehen, oh Gott, die leidet. Und die hat auch Schmerzen gehabt. Also sie hat die ganze Zeit so gewimmert. Und ja, also das wurde dann innerhalb von wenigen Stunden sehr dramatisch. Und so, dass die Ärzte dann uns auch rausgeschickt haben, die haben dann die ganzen Maßnahmen eingeleitet. Und da stand ich nur daneben und dachte, wie kann denn das jetzt so passieren? Also, das ist ja, also das stand so nicht im Skript, ne? Quasi. Ja, und dass das auch so schnell ging. Also später kam auch ein Arzt zu mir und hat gesagt auch, der hat das auch schon erlebt, dass Vormittag war das Kind noch kerngesund und am Nachmittag war es tot. Also diese Art von Infektionen, die sind halt wirklich, dass die Mortalitätsrate sehr, sehr hoch. Ja.
Und dann wusstet ihr schon irgendwann, dass sie sterben wird. Und das war aber zum Zeitpunkt da, also sie hat dann noch eine Weile gelebt, ne? Und ihr habt sie dann gehen lassen.
Also Sarah war eine richtige Kämpfernatur. Die hatte keine Lust eigentlich zu gehen. Die hat sich sehr wohl gefühlt bei uns und wollte unbedingt bleiben. Das hat sie uns
kann ich gut verstehen.
Gezeigt. Ja. Genau, also sie nach der OP haben sie uns halt das schon mitgeteilt, dass sie sterben wird. Und sie hat dann aber noch 15 Tage weitergelebt. Die Werte sind dann in den Keller gegangen und dann war das absehbar, dass das jetzt so bald passieren wird. Und dann habe ich sie von dem Moment nur noch im Arm gehalten und war einfach bei ihr. Ja.
Nana konnte dann auch dabei sein?
Ja, erst wollte Nana nicht. Also wir hatten vorher drüber geredet, wenn der Tag X kommt, ob er dabei sein möchte. Dazu muss man sagen, Nana hat schon seinen Vater sterben sehen und das war für ihn ein sehr traumatisches Erlebnis. Und er hat gesagt, das will er nicht nochmal erleben und wollte erst nicht dabei sein. Für mich war immer klar, das ist mein Kind und ich werde bis zum letzten Atemzug bei ihr sein und ihre Mama sein. Und ja, Nana hat sich dann, als das dann dahin ging, hat er auch gesagt, ja, natürlich bleibt er da. Wir waren unter uns, die Ärzte und die Schwester waren mit drin, aber ansonsten hatten wir die Mädchen da und Sarah war in meinem Arm und Nana saß neben mir. Und ja, es ging auch relativ schnell. Also das waren dann am Ende waren nur noch die Maschinen, die sie bei uns gehalten haben, weil sie dann extubieren lassen und dann keine 3 Minuten später war schon das Herz stehen geblieben.
Es ist gerade so eine Situation, die ihr so für euer Leben steht. Du berichtest mir gerade was so groß ist, dass ich glaube, wenn man das nicht selber durchgemacht hat, ich glaube, ich bin gar nicht in der Lage, das zu begreifen, weil das zu groß ist. Und gleichzeitig sieht man jetzt aber Sola, ein ganz freudiges Mädchen, wie sie so im Hintergrund spielt. Und ich finde, ich muss mal ganz kurz was trinken. Entschuldigung, das ist ein bisschen unprofessionell, aber ich merke auch, ja, ich bin dann eben doch auch Vater und ja. Kann mir.
Ja, du musst auch noch die Zwillingsschwestern, ne?
Na toll, meine zweite Eltern ohne Filter-Folge und ich weine. Mir wird langsam klar, was mit diesem ohne Filter gemeint ist. Und es ist auch nicht super professionell, denn eigentlich geht es hier ja nicht um mich und meine Emotionen, sondern um das Leben von Nana und Theresa. Aber ich bin einfach überwältigt davon, wie eng Freude und Trauer in Theresas und Nanas Leben beieinander liegen. Und das ist ja auch in dieser Podcast-Folge so. Wir hatten so viele lustige Momente. Nana, wie er nachts über die Straße läuft und fremden Menschen erzählt, dass er Drillinge bekommt. Und Sola und Zoe, wie sie im Hintergrund immer mehr Quatsch machen und zum Beispiel versuchen, die Mikros vom Tisch zu ziehen. Ja, und vor den Mikros, da sitzen dann eben die Eltern und erzählen mir, wie es war, kurz nachdem Sarah verstorben ist.
Yeah, emotionally I was down, and mostly I would talk to Theresa to, because I had to calm her down, and she also have to calm me down, and mostly it wasn't easy, and I came here alone. I knew nobody here. I just came for school, and then so my parents are not here, my family's not here, literally nobody's here. Just some classmates and some friends who are from Ghana that I
also, du bist aus Ghana hier hingekommen, wirklich erstmal ohne irgendjemanden zu kennen und hast hier studiert.
Yeah. Und came for studies and then after that we went through this.
Ja, ja, und das heißt natürlich auch, klar, dass man erstmal, dass du jetzt keine ganz, ganz tiefen Freundschaften hier hast, so Freundschaften, die sie über Jahre aufbauen und so. Yeah. Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr habt euch dann erstmal vor allen Dingen gegenseitig gestützt und gegenseitig beruhigt und aufgebaut.
Yeah. My friends, I had basically just like 3 or 4 friends here, so. And they, I told them. So they were even at the funeral and they would come to the hospital and then.
Mhm. Yeah. Die waren dann auch bei der Beerdigung.
Yeah, the Beerdigung.
Nana telefoniert viel mit seiner Familie. Die sind überall auf der Welt verteilt. Frankreich, Kanada, UK und eben Ghana. Theresa macht eine Therapie, um wieder besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen.
Von dort oben, ja, von diesem Gefühl hier oben, alles wird gut, jetzt wird endlich, Sarah wird geholfen, nach Sarah wird sterben. Das war so ein tiefer Fall. Und ich glaube, ich habe das emotional damals nicht begreifen können. Und ich nenne diesen Modus den Autopiloten. Aber ich glaube, ich habe einfach ein Gefühl abgeschalten in mir drin, ne? Weshalb ich auch, also es ist schwer für mich, dieses Gefühl wieder anzuschalten. Ich bin seitdem so ein bisschen disconnected von meinen Emotionen. Also ich fühle, dass ich komme jetzt auch mehr und mehr dahin zurück, je öfter ich mich damit beschäftige. Ich habe jetzt zum Einjährigen von Sarahs Todestag die ganze Akte gelesen und habe viele Videos auf Instagram veröffentlicht und diese ganze Situation nochmal durchlebt. Das hat mir viel meiner Emotionen wieder zurückgebracht. Aber ich habe tatsächlich irgendwas damals ausgeschalten, weil ich das einfach nicht verarbeiten konnte, weil es einfach zu viel war. Das war...
Und weil es vielleicht auch gar nicht geht, weil Eltern müssen ja auch funktionieren. Und ja. Es gibt ja dann eben noch zwei ganz kleine Mäuse. Es gibt noch deinen größeren Sohn, ja. Für die du ja als Mutter und Nana, als Vater irgendwie dann auch weiterhin funktionieren müssen. Man kann ja dann nicht sagen, so, und jetzt kümmern wir uns einfach ein Jahr, zwei, keine Ahnung, nur um unsere Trauer.
Ja,
so.
Genau, das kommt dazu. Ja.
Wie geht ihr hier mit solchen Situationen um? Also so diese totale Trauer und gleichzeitig diese absolute Freude. Wie kriegst du das hin, dass das gleichzeitig stattfindet?
Ich lasse es einfach zu. Ich lasse es zu, dass man auch lachen und weinen gleichzeitig kann. Ich versperre mich nicht davor. Ich versuche auch keine Schuld zu empfinden, dass ich mich darüber freue, dass ich zwei so wunderschöne und gut geratene Kinder habe. Und gleichzeitig auch nicht schuldig darüber, dass ich traurig und trauere um mein Kind, was ich verloren habe, obwohl ich doch hier zwei sitzen habe. Also die Ärzte haben immer gesagt, ich soll doch von Glück reden, dass ich zwei habe. Ja, natürlich bin ich glücklich darüber, aber trotzdem habe ich ja ein Kind verloren. Und so extrem kann ich das dann nicht sehen, so, dass ich mich glücklich schätzen kann. Aber ich lasse es einfach zu. Ich lasse die Gefühle einfach geschehen und ich versperre mich nicht davor. Und das wäre auch nicht fair, ne? Weil sie sind goldig und sie haben auch das verdient, dass man die süß findet und dass man denen alle Liebe schenkt und Aufmerksamkeit und so.
Nana und Theresa haben Sarah kurz vor ihrem Tod das Versprechen gegeben, dass sie immer ein Teil der Familie sein wird und dass die Eltern sie niemals vergessen werden. Darum verbindet es Nana und Theresa in der Trauerarbeit, dass sie sehr offen von dem kurzen Leben ihrer Tochter erzählen.
Am Anfang wollte ich einfach nur ihre Geschichte erzählen, aber jetzt hat sich daraus ergeben, wie du auch. Ne? Du fühlst diese Geschichte von Sarah, ne? Und so viele Menschen dort draußen, weil ich sie habe teilhaben lassen, fühlen mit Sarah und haben Sarah in ihr Herz geschlossen. Und was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass Sarah in Tausenden von Herzen weiterlebt? Ja. Also ist für mich ein total schönes Andenken an sie.
Ja, auch jetzt zumindest durch Fotos und Rituale und so, genau. auch hier in eurem Alltag.
Ja, noch. Im Alltag ist sie auch die ganze Zeit mit dabei. Also wir haben in der Küche ein Bild von ihr stehen und eine Kerze, die machen wir auch regelmäßig an.
Ich habe in jedem Zimmer ein Bild entdeckt.
Genau,
da steht sie, also sie guckt uns gerade an, während wir uns unterhalten.
Genau.
Und am Bett von den beiden Mädels, ist auch eins. Ne?
Ja,
so dass sie wissen, sie sind eigentlich zu dritt.
Eigentlich zu dritt, ja, genau. Ja, und jetzt steht halt das Laufgitter so ein bisschen davor, ne? Aber tatsächlich, Sola, als sie da noch besser angekommen ist, hat sie auch Sarah immer gestreichelt. Im Gesicht von dem Bild sind ganz viele Kratzer, weil Sola die immer gestreichelt hat oder die Hand immer gehalten hat. Ne? Also die konnte das, glaube ich, noch nicht so identifizieren, dass das ein Foto ist. Ne? Aber,
ja. Jetzt sind die beiden noch klein, gutes Jahr. Habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr das später macht? Wie ihr denen die Situation erklärt, dass sie Drillinge sind und dass da noch wer Drittes ist?
Also, noch nicht so richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, Sarah ist ja überall präsent Und wir reden auch mit denen über Sarah. Also, sie werden irgendwie damit groß werden, aber irgendwann werden sie wahrscheinlich Fragen stellen. Und dann haben wir aber auch eine ganz schöne Dokumentation, die ich denen zeigen kann, wie das erste Jahr auch mit Sarah war.
Und wie blickst du jetzt so in die Zukunft? Ja, ist immer eine komische Frage, klingt wie so ein Jobinterview, aber wo siehst du dich in 5 Jahren? Wahrscheinlich nicht mehr hier in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung.
Nee, also ich muss auch sagen, ich bin 38 und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie außerhalb meines Wohnzimmers geschlafen. Und ich fühle mich mittlerweile aber groß genug, endlich mal mein eigenes Schlafzimmer zu haben. Also nein, in 5 Jahren sehe ich mich nicht mehr in 2 Zimmern, sondern ja, ich hoffe, dass wir endlich irgendwann hier auch in diesem schwierigen Berliner Markt irgendwie eine bezahlbare Wohnung finden, in der wir vor allem lange bleiben können. Und ja, gesundheitlich ist natürlich ein großes Thema bei uns. Ich hoffe da nur, also man kann nie sagen, was passiert, aber ich hoffe, dass wir da in Zukunft von allem verschont werden, dass es allen gut gehen wird, alle groß und stark und erwachsen werden und ja, wir da keine bösen Überraschungen mehr ja, auf uns warten.
Ja, eigentlich wäre hier jetzt ein gutes Ende gewesen. Die Kinder haben jetzt wirklich keinen Bock mehr zu warten. Nana, der ist schon los, weil er zur Arbeit musste und wir einfach so lange miteinander gesprochen haben. Aber dann lasse ich mich ganz zum Schluss noch zu so einer Floskel hinreißen, nämlich, dass ich es bewundere, wie stark Theresa und Nana sind. Und was Theresa dazu sagt, das möchte ich unbedingt hier noch unterbringen.
Stärke ist übrigens auch, also ich sehe uns nicht so stark, ne? Also das, ich empfinde uns nicht als stark, aber viele sagen das immer, wir sind sehr stark und so. Aber wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Also es ist schon, wir wurden da ja reingeschmissen. Und ich finde, ich sehe das eher als eine Art der Verantwortung. Es ist mein Kind und es war immer klar, dass ich mein Kind nicht alleine lasse. Und deswegen, für mich war das einfach nur, ich bin verantwortlich für meine Kinder und deswegen mache ich das einfach. Aber innerlich bin ich, oder... Ja, nicht nur innerlich, auch äußerlich bin ich sehr zerbrechlich und eigentlich gar nicht für so eine Situation gemacht. Aber ich habe gar keine andere Wahl gehabt. Also aufgeben gibt's nicht.
Wow, was für kluge Sätze, oder? Ich habe so eine richtige Erkenntnis und werde von jetzt an nicht mehr Leuten, die ein schweres Schicksal zu verkraften haben, einfach so sagen, dass ich es toll finde, wie stark sie sind. Denn ist jemand, der nie Schwäche zulässt, wirklich stark? Wohl eher nicht. Also, ich danke euch fürs Zuhören, auch wenn die Folge sicher auch für euch nicht immer ganz leicht war. Und ich wünsche euch, dass ihr auch nicht immer stark seid, sondern auch mal schwach und fröhlich und traurig und wütend und liebevoll. Jetzt zum Schluss habe ich aber noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Theresa und Nana, die gehen ja sehr offen mit ihrer Familiengeschichte um. Und jetzt in der Podcast-Empfehlung, da geht's auch drum, was innerhalb von Familien passiert, aber was da manchmal so alles verschwiegen wird. Der Podcast heißt Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin. In den meisten Familien gibt's ja Geheimnisse, kleine Verschwiegenheiten, die sich so verselbstständigen bis hin zu großen Lebenslügen, die ganze Generationen prägen. Und darum geht es im Podcast Familiengeheimnisse. Host Tembi Wolf, die trifft Menschen, die geschwiegen haben oder belogen wurden. Sie erzählen von dem Moment, in dem sich alles ändert, weil das Geheimnis ans Licht kommt. Und das Setting in dem Podcast ist so ein bisschen auch wie hier bei uns. Also pro Folge gibt's eine Geschichte und genau wie bei uns kommen die Stories aus erster Hand. Durch den Fokus auf eine Person entsteht dann so eine ganz intime Atmosphäre. Tembi stellt Fragen, hört zu, ordnet das Gehörte, auch mit Bezug auf ihre eigene Biografie ein. Hört es euch auf jeden Fall gerne mal an. Familiengeheimnisse findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da, also in der ARD-Audiothek, gibt's auch jeden Freitag eine neue Folge von uns Eltern ohne Filter. Ich sag vielen Dank an Christina Weber für die Redaktion, Marlene Mengi für die Gästerecherche und Anja Beusterin für die Produktion. Ich bin Tim Winterscheid. Euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Achso,
Eine Sache noch, die habe ich Matteo versprochen, fast vergessen, weil er so toll auf seine kleinen Schwestern aufgepasst hat und dadurch ja die Podcast-Folge erst möglich gemacht hat.
Grüße einmal Bruno und Aaron, meine Bros.